Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, es ist Karfreitag. Karfreitag, einer der höchsten christlichen Feiertage. Ein Feiertag allerdings, mit dem sich heute viele Menschen schwer tun. Und zwar nicht nur, weil uns dieser Feiertag an Leid und Tod konfrontiert, also mit Themen, die wir gerne ausblenden, sondern auch und vor allen Dingen, weil das Zentrum dieses Tages, Jesu Leiden und Sterben am Kreuz, zutiefst verstören kann. Da war Jesus durch das Land gezogen, hatte Menschen geheilt und ihre Augen, Ohren und Herzen geöffnet füreinander und für Gott. Er hatte es gewagt, von diesem Gott zu erzählen, wie vor ihm wohl kein zweiter. Er hatte von Gott erzählt als einem Vater, der seinem schweinehütenden Taugenichts von Sohn entgegenlief und ein Freudenfest veranstaltete. Er hatte von Gott erzählt als einem Freund, den man nachts bestürmen und herausklingeln konnte, und als einer Hausfrau, die das ganze Haus auf den Kopf stellt und sucht, bis sie die eine verlorene Münze wiederfindet. Und bei all dem, was Jesus tat und predigte, konnten die Menschen spüren und erleben, dass es tatsächlich so war, wie Jesus behauptete, dass das Reich Gottes ganz nah war, dass der Weg zu Gott frei war. Und das ist, wenn sie nur glauben, vertrauen konnten, nichts, gar nichts mehr gab, was sie von ihrem himmlischen Vater und seiner erbarmenden Liebe trennen konnte. Nichts, noch nicht einmal die eigene Verlorenheit. Und nun am Karfreitag, nun verschiebt sich plötzlich die Perspektive. Das, was für den Glauben zentral war, scheint an Bedeutung zu verlieren. Und Gott wird mit einem Male zu jemandem, der seinen Sohn opfert, weil er anders nicht vergeben kann. Ja, es ist Karfreitag, einer der höchsten christlichen Feiertage und wahrhaftig einer, der gerade uns, die wir an Christus glauben, zutiefst verstören und irritieren kann. Nun kann man mit Verstörendem, mit Irritationen auf verschiedene Weise umgehen. Und eine gute, wie ich meine, ist die, sich von diesen Irritationen anregen zu lassen. Sich anregen zu lassen, die ausgetretenen Gedankenpfade zu verlassen und innerlich ein Stück weit Abstand zu nehmen. Ein Stück weit Abstand zu nehmen von all den theologisch vorformulierten Theorien in unserem Kopf und sozusagen innerlich zurückzutreten auf die Anfangssituation. Zurückzuschalten auf die Stunde Null, also jene Stunde, in der die Jünger und Jüngerinnen Jesu waren, als Jesus gekreuzigt und auferstanden war, und sie nun herausgefordert waren, das, was am Kreuz geschehen war, angemessen zu deuten. Und wenn man die Anfangssituation so skizziert, dann wird bereits ein wichtiger Aspekt erkennbar. Nämlich der, dass es erst nach der Auferstehung wichtig wurde, angemessene Worte für das Kreuzesgeschehen zu finden. Schließlich wäre Jesus nicht auferstanden, hätte die Deutung je nach eigener Perspektive auf der Hand gelegen. Man hätte sagen können, Jesus ist am Kreuz offensichtlich gescheitert. Das hätten wahrscheinlich die konstatiert, die Jesus immer schon oder jetzt erst fernstanden. Oder man hätte sagen können, Jesus ist als Märtyrer für die Sache Gottes gestorben, als ein Märtyrer, wie es vor ihm und nach ihm andere Märtyrer gegeben hat. Und das wäre mutmaßlich die Deutung seiner Jüngerinnen und Jünger gewesen. Aber nun erlebten die Jünger und Jüngerinnen Jesus als den Auferstandenen. hatte Gott Jesus aber auferweckt und sich auf diese besondere Weise zu ihm bekannt, dann überzeugte letztlich weder die eine noch die andere Deutung, und so sahen sich die frühen Christen herausgefordert, etwas noch nicht Gedachtes neu zu denken. Und ein Deutungsmodell, das in der Bibel seine Spuren hinterlassen hat, nach Ansicht mancher Wissenschaftler das älteste, ist das sogenannte Kontrastschema. Für dieses Kontrastschema ist das Gegeneinander eben der Kontrast zwischen dem Handeln der Menschen, die Jesus gekreuzigt hatten, und dem Handeln Gottes, der ihn auferweckt hat, konstitutiv. So zum Beispiel im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, wo Petrus sagt: Diesen Mann, also Jesus, der durch Gottes Ratschluss und Vorhersehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Wehen des Todes. Wenngleich auch in diesem Deutungsmodell nichts außerhalb von Gottes Ratschluss und Vorsehung geschieht, so bildet das Kreuz an sich doch lediglich so etwas wie den dunklen Hintergrund zu Gottes wunderbarem Handeln an Jesus. Vieles von dem, was wir am Kreuzesgeschehen als besonders irritierend empfinden mögen, wie zum Beispiel die Opfervorstellung, kommt in diesem Deutungsmodell also gar nicht vor. Eine irgendwie geartete Heilsbedeutung des Kreuzes indes auch nicht. Und ich denke, Letzteres war wohl der Grund, warum sich diese Deutung nicht wirklich durchsetzte. Schließlich sahen die Jünger und Jüngerinnen in der Auferweckung Jesu doch vor allem Gottes umfassendes Ja. Gottes umfassendes Ja zu Jesus als dem Christus. Sein umfassendes Ja zu allem, was er gesagt und getan hatte. Und alles an ihm, sein Reden, sein Tun, sein ganzes Dasein, das war doch etwas Heilvolles für die Menschen gewesen. Ja, mit allem, was er gesagt und getan hatte, mit seinem ganzen Leben, hatte Jesus doch letztlich immer nur das eine gemacht. Er hatte das, was die Menschen von Gott trennte, beseitigt, hatte ihnen Gottes Nähe geschenkt und sie auf diese Weise an Leib und Seele geheilt und zur Gemeinschaft untereinander befähigt. Und weil das so war, darum, denke ich, brach sich in den Christen und Christinnen je länger, je mehr die Erkenntnis Bahn, dass wider allem Anschein auch Jesu Leiden und Sterben am Kreuz nichts anderes gebracht haben konnte als eben dies: das Reich Gottes nahe zu bringen, die Sünden, das uns von Gott Trennende, zu beseitigen und den Weg zu Gott frei zu machen. Und zwar jetzt nicht nur den einzelnen Menschen, denen Jesus in seinen Irdentagen begegnet war, sondern allen Menschen und für alle Zeiten. Berührt, durchdrungen, beglückt und befreit von dieser Einsicht formulierte die frühchristliche Gemeinde alsbald das Bekenntnis, dass Jesus für uns, für unsere Sünden gestorben sei. Und weil sich dieser Glaubenssatz auch damals schon nicht von selbst verstand, darum suchte die noch junge christliche Gemeinde nach gedanklichen Modellen, wie sie dieses heilvolle für uns gestorben ausdrücken ließ. Und wenn man in den neutestamentlichen Schriften nach Spuren dieser Suche Ausschau hält, dann wird klar, dass das geistliche, theologische Ringen um angemessene Worte eine Fülle von Vorstellungen, Deutungen und Bildern hervorgebracht hat. Da gibt es, um nur einige wenige zu nennen, die Vorstellung des Mitleidens. Der Hebräerbrief betont, dass Jesus den Menschen in ihrer Versuchung, in ihrer Schwachheit, ihrem Leiden gleich geworden ist und daher mit ihnen mitfühlen, mitleiden und ihnen helfen kann, sodass er durch sein Leiden allen Leidenden nahe ist. Daneben findet sich die Deutung des Kreuzesgeschehens als Gericht über die Sünder. Stellvertretend erleidet der Gerechte die Strafe und nimmt das Todesurteil auf sich. Eine Vorstellung, die die jüdische Tradition des leidenden Gerechten aufnimmt und das unschuldige Leiden Jesu unterstreicht. Auch die Vorstellung der Lösegeldzahlung, wie sie im 10. Kapitel des Markus-Evangeliums anklingt, greift auf damals Bekanntes zurück. Schließlich konnten in der Antike Sklaven durch Lösegeld freigekauft werden. Und wenn es nun bei Markus heißt, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele, dann wird analog zum Sklavenfreikauf, Jesus als der verstanden, der sein Leben als Lösegeld hingibt und die Menschen damit loskauft. Die in der Geschichte des Christentums wohl wirkmächtigsten Deutungen kreisen indes um das Themenfeld Opfer. So spricht das Alte Testament ja vom Sühnopfer und sieht darin eine wunderbare Möglichkeit, die Gott dem Menschen gibt, um die Gemeinschaft mit ihm wiederherzustellen. In Aufnahme dieser Gedanken spricht auch das Neue Testament vom Sühnopfertod Jesu. Durch Jesu Tod wird die zerstörte Gemeinschaft der Menschen mit Gott wiederhergestellt. Wenn der Hebräerbrief darüber hinaus von Jesus als dem Hohenpriester spricht, dann unterstreicht er damit die besondere hoheitliche Stellung Christi, der Priester und Opfer zugleich ist. Ich persönlich bin dankbar für diese Vielzahl an Bildern und Deutungsmodellen. Schließlich ist doch jedes einzelne Bild, jedes einzelne Deutungsmodell so etwas wie eine Verstehenshilfe, dazu gedacht, mir auf meinem Glaubensweg behilflich zu sein. Und da wir Menschen nun einmal sehr verschieden sind, können wir doch wirklich nur dankbar sein, dass uns die biblischen Texte nicht nur einen möglichen Zugang zum Verständnis des Kreuzesgeschehens anbieten, sondern viele. So sind wir eingeladen, uns auf die Suche zu machen und dem biblischen Sprachbild nachzuspüren, das uns anspricht und uns persönlich hilft, einen Zugang zu finden zu dem, was am Kreuz geschah. Wer selber schon viel Leid in seinem Leben erfahren hat, der wird vielleicht insbesondere durch die Vorstellung des mitleidenden Hohenpriesters angerührt werden und Trost und Kraft darin finden, dass kein Leiden zu groß, kein Abgrund zu tief sein kann, als dass Christus nicht an seiner Seite bliebe. Oder wer sich wie versklavt fühlt durch innere oder äußere Zwänge und merkt, dass seine Kraft einfach nicht ausreicht, um sich davon zu befreien, der wird aufatmen, wenn er hören darf, dass Christus ihn in liebevoller Souveränität bereits freigekauft hat und er nichts anderes mehr zu tun braucht, als das Geschenk anzunehmen und vertrauensvoll Schritte zu gehen auf dem Weg der Freiheit der Kinder Gottes. Oder, um ein letztes Beispiel zu nennen, wer mit dem Begriff Schuldgefühl nichts anfangen kann, weil seine eigene Schuld mehr ist als nur ein Gefühl, sondern wirklich Sünde. Und das heißt etwas, was die Gemeinschaft mit Gott und den Menschen zerstört und ihn absondert von all dem, was das Leben heilig und kostbar macht. Einem solchen Menschen wird vielleicht kein anderes Bild so sehr helfen wie die Vorstellung des Sühnopfers. Das Sühnopfer, das die Größe der Schuld anschaulich zur Sprache bringt und zugleich die Initiative zur Wiederherstellung der Gemeinschaft mit Gott ganz bei Gott belässt. Und erst dann, wenn sich ihm dieses Bild ins Herz gesenkt hat, erst dann wird er vielleicht fähig sein, ein neues Leben zu führen und hinfort nicht mehr zu sündigen. Ja, gerade weil wir Menschen verschieden sind, können wir dankbar sein für die Vielzahl biblischer Deutungen und Bilder, die eine Vielzahl an möglichen Zugängen zum Kreuzesgeschehen mit sich bringt. Und im Endeffekt spielt es wahrscheinlich gar keine so große Rolle, welches biblische Deutungsmodell uns auf unserem Glaubensweg behilflich war. Wichtig allein ist nur, dass in unseren Herzen die Botschaft ankommt. Das Reich Gottes ist nah, ganz nah. Der Weg zu Gott ist frei, sodass es, wenn wir nur glauben, vertrauen können, nichts, gar nichts mehr gibt, was uns von unserem himmlischen Vater und seiner erbarmenden Liebe trennen kann. Nichts, nicht die eigene Verlorenheit und noch nicht einmal die Verlorenheit der ganzen Welt. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.